Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herm.
Schönen guten Abend.
Hallo, herzlich willkommen. Unsere heutige Sendung beginnt mit dem literarischen Phänomen dieser Tage. Taye Selassie und ihr Roman Diese Dinge geschehen nicht einfach so.
Ich weiß, wie sie aussieht, aber ich wusste schon, wie sie aussieht, bevor das Buch überhaupt raus war. Interessant, oder?
Da hast du mir einiges voraus. Ich hatte sie nie gesehen, nie gehört. Umso überraschender ist der Erfolg.
Ein Buch, dem ich wünsche, dass es Erfolg hat, um das soll es auch in dieser Stunde gehen. Das heißt Morgen vielleicht und ist von Jessica Soffer. Die junge Dame ist Baujahr 85. Es ist ihr Debüt und ich bete es an. Darum soll es auch gleich gehen.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Ein Phänomen reist herum in Deutschland. Wo immer die 1979 in London geborene Taye Selassie in diesen Tagen ihren Roman »Diese Dinge geschehen« nicht einfach so vorstellt, ist die Lesung ausverkauft. Kein Wunder bei diesen Vorschusslorbeeren. Salman Rushdie und Nobelpreisträgerin Toni Morrison feiern Taye Selassie als neue, wichtige Stimme der Weltliteratur. Die Literaturagenten trafen sie am Rande ihrer Lesung in Berlin und sprachen mit ihr über ihren afrikanischen Familienroman, über die Scham von Migranten und den neuen Stolz der Afropolitans.
Ja, und dieser Roman kommt nicht nur mit Vorschusslorbeeren daher, sondern auch mit einer riesigen Marketingkampagne. Mhm. Dazu gehört ein kleines Heft, ich habe es vorhin schon befummelt, mit ganz vielen wunderschönen Fotos, auf denen Taye Selassie, so richtig ausgesprochen, aussieht wie das Covergirl von der Cosmopolitan. Also super schön, super gestylt. Gib's zu, Kollege, du bist bei der Wahl dieses Buches auf die Fotos reingefallen.
Naja, man muss sagen, Taye Selassie ist ausgebildete Fotografin und da kann man es ihr nicht übel nehmen, dass sie weiß, wie sie sich inszenieren muss. Dieses Werbeheft, das der Verlag vorab geschickt hat, enthält nicht nur diese Fotos, sondern auch einen Aufsatz, den Taye Selassie geschrieben hat im Jahr 2005 und der in der angloamerikanischen Welt sehr wichtig ist. Dieser Aufsatz heißt Bye Bye Barbar und er formuliert ein neues Selbstbewusstsein der westafrikanischen Migranten in der zweiten Generation. Also um das zu erklären, in den 60er, 70er Jahren sind ungefähr 30.000 junge Akademiker aus Westafrika ausgewandert nach Afrika und England. Und sie sind da Rechtsanwälte, Mediziner geworden und haben sich so ein bisschen überangepasst. Ja, haben also den beruflichen Erfolg gesucht, den wirtschaftlichen Erfolg, weil das war für sie den Ausdruck, wir sind da in unserem neuen Land angekommen. Und deren Kinder, die sind in ganz andere Berufe gegangen. In die Musik, in die Politik, in die Medien, in die Literatur. Und die haben ein neues Selbstbewusstsein. Und dieses Selbstbewusstsein nennt Taye Selassie Afropolitan. Das bedeutet, dass die eben nicht mehr Scham haben wegen ihrer Hautfarbe. Sie sind stolz auf ihre Hautfarbe, sie sind stolz auf ihre afrikanische Heimat und verbinden das mit einer globalen Literatur, einem Verständnis von einer globalen Welt. Ich habe Taye Selassie im Interview gefragt, warum sie diesen Aufsatz eigentlich geschrieben hat.
I wrote the essay Bye Bye Babar or What is an Afropolitan in 2005. I was in many ways just trying to make sense of my own identity and explaining why it was so difficult for me to answer the question, where are you from? And imagining that others with ties to the African continent suffered from a similar inability, at least to answer that question succinctly. So I conceived of this identity as Afropolitan. These are those of us who were born in Africa, live in Africa, our parents are from Africa, a country they're in, and I'm fiercely proud of this fact, in addition to being, I would say, globally minded.
Eine einflussreiche Essayistin zu sein, ist das eine. Eine gute Autorin sein, ist das andere. Ist denn ihr Buch wirklich gut?
Allerdings, es überzeugt mich literarisch auf allen Ebenen. Sie findet wunderbare Bilder. Sie hat eine großartige Balance zwischen dem einzelnen Moment und dem Spannungsbogen, der das Buch trägt. Und ihre Geschichten sind sehr überzeugend. In der Eingangsszene sehen wir einen Familienvater, Kweko heißt der Stern. Er ist 57 Jahre alt, er ist in Afrika geboren, hat lange in Amerika als Arzt gearbeitet, ist zurückgekommen, jetzt nach Ghana. Es ist 4 Uhr morgens, Er geht in den Garten, die Sonne geht so langsam auf, er steht in der Tür und spürt dann plötzlich so einen Stich in der Brust. Und dieser Stich erinnert ihn an die schmerzhaften Momente in seinem Leben. Er denkt zurück, er denkt daran, wie er in Ghana in so ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen ist. Er denkt daran, dass er seiner Mutter versprochen hat, irgendwann mal zurückzukommen, und das hat er nicht gemacht. Also er denkt über das Leid in seinem Leben nach und realisiert deshalb nicht, dass das, was da abläuft, was durch diesen Stich ausgedrückt wird, ist ein Herzinfarkt. Und er stirbt so langsam vor sich hin, und dann habe ich gedacht, das ist wirklich glaubhaft, dass einem beim Schmerz und Trauer über das eigene Leben, dass das einen übersehen lässt, dass man gerade dabei ist zu sterben. Und dieser Roman enthält die Geschichte aus dem Leben Quecus. Er erzählt auch die Geschichte von Quecus Frau, der atemberaubend intelligenten und atemberaubend schönen Fola, und dann eben der zweiten Generation. Ja, das, was die Afropolitans wären. 4 Kinder hat dieses Ehepaar Fola und Quecu. Darunter 2 Zwillingsschwestern, und da ist bemerkenswert, Taye Selassie hat auch eine Zwillingsschwester, und es gibt viele, viele autobiografische Elemente, die da eingebaut sind, aber Taye Selassie kommt es besonders darauf an, sie wollte keinen Migrantenroman schreiben.
I put so much of myself simply into choosing the words with which to particularize human experience and into finding the rhythm and the lyricism that I don't really have time to kind of get up in the morning and say, hello, Western audience.
Auch wenn sie sich nicht gezielt an ein westliches Publikum wenden wollte, was macht das Buch denn dann für solche oder für dieses Publikum interessant?
Für mich macht das Buch sehr interessant, weil ich einen großen Einblick bekommen habe. Es hat mich sehr darüber nachdenken lassen, wie Migranten, die hier leben, was die empfinden, unter welchem inneren Druck die stehen. Und Taye Selassie findet dafür großartige Bilder. Das Beste vielleicht, der Kameramann, der Quecu durch sein Leben begleitet. Er lebt also seit Kindesbeinen an mit der Idee, da sei ein Kameramann, der ihn filmt. Warum? Was drückt sich in diesem Bild aus? Wenn man aufwächst in Ghana in ärmlichsten Verhältnissen und den Traum hat, aus seinem Leben was zu machen, nach Amerika gehen und so weiter, dann ist man allein mit diesem Traum. Dem darf man niemanden erzählen, weil das ja bedeutet, ich gehe weg und komme niemals mehr wieder. Mhm. Und das wird ausgedrückt durch diese Idee des Kameramanns, der das ganze Leben begleitet, der in allen Situationen mit dabei ist. Und das ist natürlich auch ein Ausdruck davon, wie einsam dieser Quecu durch sein Leben hindurch gewesen ist. Also, wie ich gesagt habe, innerer Druck, Einsamkeit von Migranten, die ein besseres Leben führen wollen. Und wir nennen das ja ganz krude Wirtschaftsflüchtlinge. Das Buch hat mich also mehr verstehen lassen, was es bedeutet, Migrant zu sein, für die Migranten, aber auch für die Kinder. Und das ist eben bemerkenswert. Und das ist eben der authentische Ausdruck darin. Taye Selassie ist dieser Afropolitan, von dem sie schreibt. Sie schreibt auch wunderbar über eine hässliche Tochter, die sie wohl auch mal gewesen ist, aus der Perspektive eines hässlichen Mädchens, das nach Aufmerksamkeit ringt. Also ganz viele Perspektiven. Man muss sagen, sie ist ein großes Erzähltalent, diese Taye Selassie, eine geborene Erzählerin. Sie ist jetzt 33 Jahre alt. Sie hat einen einflussreichen Essay geschrieben, ein großartiges Buch. Von der Frau werden wir noch viel hören. Und deswegen nehme ich dir jetzt wieder diesen Verlagsprospekt weg. Den bewahre ich auf. Der wird noch mal viel wert werden.
Ich lese das Buch, und zwar Diese Dinge geschehen nicht einfach so, von Taye Selassie, in der Übersetzung von Adelheid Zöfe, erschienen bei S. Fischer. Es hat 400 Seiten, kostet 21,99 Euro oder nichts, wenn Sie jetzt anrufen und Glück haben. 0331 70 99 111. Wir haben ein Exemplar.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Was würden Sie machen, hätten Sie eine weltweite und furchtbare und alles dahin raffende Grippeepidemie überlebt und könnten Ihr Dasein auf einem halbwegs abgeschotteten Fleckchen Erde bis an die Zähne bewaffnet fristen? Sich erschießen vielleicht. Nicht so Big Hick. Dem ist das alles vor einem knappen Jahrzehnt passiert. Er hat überlebt, nicht als einziger Mensch, das nicht, aber als ziemlich einsamer Mensch.
Ja, und Gesellschaft leistet ihn einem treuer und inzwischen tauber Hund und ein seltsamer Nachbar, der jedem Eindringling misstraut und ihn eiskalt erschießt, also sofort erschießt. Big Hick weiß, dass das nötig ist, um zu überleben, denn würde der Nachbar die Menschen nicht erschießen oder Big Hick sie nicht erschießen, dann würden sie ihn erschießen. Die Natur erholt sich nur sehr langsam. Viele Tiere sind ausgestorben, auch sie raffte es dahin. Die Elefanten zum Beispiel sind weg. Und auf einem kleinen Flughafen haben sich die beiden Männer, um die 40 sind sie alt, eingerichtet, und Big Hick schläft schon lange nicht mehr im Haus, das ist viel zu gefährlich, sondern hinter einer Böschung neben dem Haus. Das Ende der Sterne, wie Big Hick sie kannte, ist das Debüt von Peter Heller. Es ist ein Endzeitdrama. Auch nicht ganz, denn es hat viel, viel Hoffnung. Ein Funkspruch macht alles wach und das meine ich wirklich. Während der Anfang der Hörbuchproduktion so langsam dahin plätscherte, entwickelte sich die Geschichte dann im Laufe der immerhin 6 CDs zu einem wahren Schlafkiller. Ich saß senkrecht im Bett, ich höre immer nachts, das ist bekannt. Spannend ist es bis zur letzten Minute und es liest Olaf Pessler.
Jasper knurrte. Ich war über meinen Tagträumen eingeschlafen. Mit seiner tiefsten Stimme, böse, ernst. Ich hielt den Atem an und lauschte. Er ist fast taub, ja, aber seine Nase ist gut. Könnten Kojoten sein oder Bergwölfe. Als zerzauste Rudel kommen sie aus den Rockies runter. Ich setzte mich mit klopfendem Herz auf. Ich flüsterte Platz und kroch zur Kuppe der Böschung hoch. Jasper verstand, er weiß, wann es ernst wird. Er setzte sich auf die Hinterpfoten, verstummte mitten im schönsten Knurren und sah mich mit echter Sorge an, aber auch mit der Vorfreude eines abenteuerlustigen Jägers. Er war aufgekratzt, ich auch. Das war uns schon lange nicht mehr passiert, bestimmt ein halbes Jahr nicht. Ich fühlte mich ein bisschen aus der Übung. Vor einigen Jahren noch wäre ich längst oben gewesen und hätte mit meinem Nachtsichtgerät die Umgebung abgescannt, die linke Hand immer am Funkgerät. So aber musste ich erst das Gewehr unter der kalten, feuchten Plane rausziehen. Das Nachtsichtgerät lag in einer alten Wollsocke daneben. Immerhin hatte ich daran gedacht, es zum Schlafen mit nach draußen zu nehmen. Ich setzte mir das Gerät auf und zog behutsam den Ladehebel des Gewehrs durch, schob mich langsam die Böschung rauf. Ganz vorsichtig. Ich betete, dass es Kojoten waren, meinetwegen sogar Wölfe. Ich war nicht in der Stimmung, Menschen zu töten, kein bisschen. Nicht einmal in meiner Funktion als Bangleys Assistent. Oben angekommen, schob ich das Gewehr flach auf die Kuppe und drückte mich in die kühle Erde, schlängelte mich voran, bis meine Augen über dem Grat waren. Ich entdeckte sie im Licht der Verandalampe. Einer, zwei, drei, vier, fünf. Fünf ausgewachsene Männer. Außer einem, der war kleiner, vielleicht jünger als die anderen. Scheiße.
Das Ende der Sterne, wie Big Hixie kannte, von Peter Heller, gelesen von Olaf Pessler, ist erschienen bei Bastei Lübbe. 6 CDs kosten 19,99 €. Und jetzt weiter von der preußischen Geschichte zur Redewendung und dann weiter zur Titelgebung für ein Festival mit experimenteller Dichtung und Musik. Die preußische Geschichte. Im Laufe des 30-jährigen Krieges fielen immer wieder Schweden in Preußen ein. Einige von den schwedischen Soldaten wurden gefangen genommen und traten dann nach Zerschlagung des schwedischen Heeres in preußische Dienste. Wegen des treuen Kampfes dieser Schweden an der Seite ihrer neuen Waffenbrüder nahm der Ausdruck alter Schwede schon bald die Bedeutung Kamerad und alter Freund an. 365 Jahre nach Ende des 30-jährigen Krieges findet nächste Woche ein Festival für experimentelle Dichtung und Musik aus Schweden und Berlin statt. Dessen Macher, der Lyriker Tobias Herold, ist jetzt bei uns und muss sich die Frage gefallen lassen, wieso sein Festival Alter Schwede heißt.
Na, Alter Schwede hat ja heute auch vor allem die übertragene Bedeutung. Man, ist es ein Ausruf, wenn man erstaunt ist, wenn etwas Unerwartetes passiert ist. Und das Festival dürfte Staunen machen und es dürfte auch ja, das ein oder andere Überraschende und Unerwartete passieren. Außerdem greift es natürlich die Tatsache auf, dass mein Kollege Per Törn, der selber aus Schweden kommt, und ich Autorinnen und Musiker, Musikerinnen aus Schweden eingeladen haben und Künstler aus Berlin.
Herr Herold, bleiben wir mal wortglaubend. Das Wort experimentell in Bezug auf Literatur sagt so gut wie alles oder eben auch gar nichts. Also da ist ganz viel möglich. Was meinen Sie und Ihr Team mit experimenteller Dichtung und Musik, so wie es heißt, Alter Schwede,
ja.
Festival?
Na, da kann ich vielleicht einfach ein paar Beispiele geben. Mhm. Denn zum Beispiel ein eingeladener Musiker wie Axel Dörner spielt Trompete. Das hört sich dann aber nicht an wie in einer Jazzband, wie man das vielleicht klassisch kennt, sondern das kann auch mal nach einer Meeresbrandung klingen oder nach dem Rauschen einer Lüftung oder zum Beispiel eine Autorin wie Sia Rinne arbeitet zwischen den Sprachen, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und arbeitet auch Zeichnungen in ihre Texte ein. Viele der Musiker benutzen selbstgebaute Instrumente zum Teil mit ganz eigenwilligen Spielweisen und ja.
Spannend.
Kandidaten aus Schweden und Berlin. Sehr schön, dass Berlin jetzt den Status hat, dass die Stadt es mit ganzen Ländern aufnehmen kann. Ist denn die Festivalorganisation auch schwedisch-berlinerisch abgegangen oder haben sich hier ein paar Berliner gedacht, sie holen sich mal ein paar alte Schweden hierhin?
Na, mein Kollege Per Törn und ich organisieren das Festival und haben es auch kuratiert. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt, als ich im Ausland ein Konzert mit ihm veranstaltet habe.
Entschuldigung, ja? Jetzt meine Lieblingsfrage der heutigen Sendung. Was meinen Sie mit Ausland?
Ah, Ausland. Na, das ist der Veranstaltungsort, den ich auch mitbetreibe, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in unserem Team. In der Lüchner Straße in Berlin-Prenzlauer Berg. Uns gibt es seit über 10 Jahren. Wir sind unabhängig und haben ein übergreifendes Programm, gerade auch im Bereich experimenteller Musik, aber zum Beispiel auch die Reihe Lyrik im Ausland mit Dichterlesungen und aber auch Tanzabende, Lesungen, Vorträge, Filme, verschiedene andere Sachen.
Wunderbar, das Ausland liegt in der Lüchener Straße. Jetzt nochmal, wer kommt alles, was machen die und warum sollte ich kommen, auch wenn ich keinen einzigen der genannten Namen kenne?
Na, vom Freitag bis Sonntag gibt es die 3 Programmabende, und zwar in klassischen Formaten Lesung und Konzert, literarische Lesung und meistens improvisierte Konzerte auch, aber zum Beispiel auch ein Konzert von Hannah Hartmann am Samstagabend. Das ist eine Komposition für 33 Gewindestangen.
Und
dann gibt es an allen 3 Festivalabenden aber auch Zwischenformate, ein bisschen angelehnt an die Tradition der Jazz-Poetry, wo jeweils eine Musikerin, ein Musiker, eine Autorin, ein Autor in Text-Sound-Performances, ein besseres Wort gibt es dafür noch nicht, glaube ich, Live-Lesung und Live-Musik verbinden. Und die 3 Abende sind also was zum Sehen und Hören. Als besonderes Special gibt es auch noch einen Festival-Reader mit Erstübersetzungen aus dem Schwedischen der auftretenden Autorinnen und Autoren, weil die natürlich im Original dann, um das klangliche Erlebnis original zu bringen, auf Schwedisch lesen, aber man kann dann vor, mit, nach, zwischenlesen in dem Reader, der im Eintritt inbegriffen ist. Und ja, man sollte unbedingt kommen, weil all unsere 16 eingeladenen Künstlerinnen und Künstler, die ich hier jetzt nicht alle aufzählen möchte, das wäre ein bisschen redundant. Zum Beispiel sind da noch zu nennen, ich greife mal aus den einzelnen Abenden ein paar Leute raus. Am Freitag zum Beispiel ein Konzert von Andrea Ermke und Anders Lindschö und eine Text-Sound-Performance von Anja Tichy aus Schweden und Axel Dörner. Dann am Samstag eine Lesung von Sia Rinne, die auch sehr kompakt und humorvolle Texte schreibt. Eine Lesung und Performance von Ida Börjel und Juliana Wolf, auch am Samstag. Method Acting mit Anna O. Das ist eine Zusammenarbeit der beiden Autorinnen aus Schweden und Juliana Wolf aus Berlin. Und am Sonntag schließt das Festival Sven-Åke Johansson ab, der vor allem bekannt ist als Musiker und Komponist. Aber hier stehen dann literarische Arbeiten von ihm im Mittelpunkt. Ich bin sehr gespannt. Das ist auch oft sehr absurd, komisch, was er macht. Und man sollte schon allein deshalb kommen, weil, wie Thomas Bernhard sagt, aus allen, die ins Ausland gingen, etwas geworden ist. Und das Wochenende ist eine gute Gelegenheit dafür, denke ich.
Also wenn die Veranstalter schon sagen, dass sie gespannt sind, was passiert, und dann das Programm so viel Bambule verspricht, dann sollte man in jedem Fall hingehen. Ich weiß, Sie haben Gästelistenplätze für uns, richtig?
Ja, richtig.
Okay.
Für den Sonntagabend.
Okay.
Machen wir ein Experiment mit ihm.
Ja, inwiefern? Ob es stimmt?
Nee. Nein, wir machen das, Tobias Herold, machen wir doch ein kleines Experiment mit ihm. Gästelisteplätze, schön und gut, aber wir möchten, dass unsere Hörer was Besonderes gewinnen. Lassen sich doch mal spontan was einfallen, was der oder diejenige, die jetzt gleich durchkommen, Besonderes bei ihrem Festival gewinnt.
Na, da würde ich sagen, die erste Anruferin oder der erste Anrufer kann sich beim Bücher- und CD-Tisch, den es an dem Abend auch geben wird, von den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern, was aussuchen.
Und Sie stehen daneben und nicken dann der Buchhändlerin oder dem Buchhändler zu, das geht alles okay.
Das geht in
Ordnung. Na klar. Okay, dann kommen Sie jetzt mit mir zum Telefon. Sie, meine Damen und Herren, rufen an 0331 70 99 111 und lernen gleich Tobias Herold, den Macher des Festivals Alter Schwede, kennen. Das Programm des Festivals, das stattfindet vom 26. bis 28. April, finden Sie im Netz unter www.ausland-berlin.de.
Schön, dass Sie da waren und viel Erfolg.
Danke sehr.
Tschüss.
Danke.
Eine junge Frau, die gern kocht. Eine alte Dame, die es bereut, vor vielen Jahren ihre Tochter zur Adoption freigegeben zu haben. Klingt nach Schublade, Frauen- und Generationenroman. Schublade auf, Buch rein, Klappe zu. Eines von vielen, wahrscheinlich ganz nett. Muss man aber nicht unbedingt lesen. Lydia, du hast eingangs gesagt, du betest dieses Buch morgen vielleicht von Jessica Sofa an. Worum geht es? Ist der Klappentext verfehlt, die Schublade zu Unrecht bedient?
Er ist irreleitend, sagen wir es mal so. Natürlich geht es um eine junge Frau, die gern kocht, und es geht auch um eine alte Dame, die vor Schmerz zergeht. Aber in diesem Romandebüt verbirgt sich eine Gefühlswelt, die mich endlich mal wieder dazu gebracht hat, überall zu lesen. Also wirklich überall, stehen, sitzen, liegen, gehend und nicht atmend.
Okay, worum geht's?
Mit 6 Jahren verbrennt sich die kleine Lorca aus New Hampshire die Hände am Backofen beim Versuch, der Mutter eine Freude zu backen. Das tut natürlich höllisch weh, aber Lorca genießt das. Ja, sie fährt ein zweites Mal hin, verbrennt sich abermals die Hände. Der Vater ist natürlich außer sich vor Sorge, doch die Mutter ist eher entrüstet, über den Kopf zu streicheln, die Wunde zu bepusten, so wie man das so macht als Mama, ist ihr nicht in den Sinn gekommen. Stattdessen gibt sie noch ermahnende Worte, und sie wird auch niemals so sein, wie man sich das wünscht von einer Mama. Und das ist die Geschichte in diesem Buch. Also, das ist ein kleines Mädchen, später eine junge Frau, die um die Gunst der Mutter kämpft. Sie kocht und backt, sie erfindet Eissorten, bereitet Tee auf die Sekunde genau zu, alles für die Mutter. Die ist aber vor allem mit sich selbst beschäftigt, mit ihrer gescheiterten Ehe, mit einem Weichei, wie sie immer betont, mit einem Restaurant, das sie führt, und fast 40 Angestellten, die sie als Chefin unter ihrer Leitung hat. Und ihre Tochter hat sie nur sporadisch lieb. So jedenfalls empfindet das die Lorca. Und immer wenn Lorca sich nicht geliebt fühlt, was sehr oft der Fall ist, verletzt sie sich selbst mit Klingen, mit Feuer, mit roher Gewalt, indem sie zum Beispiel die Muskeln der Hand so sehr anspannt, bis wir sagen würden, das reicht, es kommt ein Krampf, aber sie geht so weit, bis sie nichts mehr spürt oder eben den Schmerz spürt, der dann auch wieder nachlässt. Natürlich bleiben diese Attacken, diese Ritzereien, diese Selbstverletzungen nicht unbemerkt, aber die Mutter, die sagt dann wieder nur, du warst schon immer so, und streichelt und pustet nicht und ruht sich dann eher aus, weil sie dann ja doch eigentlich die ist, die so viel ertragen muss. Und Lorca fühlt sich dann schuldig, entschuldigt sich tausendfach oder bittet um Entschuldigung. Und als sie dann in der 8. Klasse ist, wird sie beim Ritzen erwischt von einer Mitschülerin auf der Toilette und wird dann kurzerhand suspendiert von der Leiterin. Die Mutter will sie daraufhin in ein Internat schicken, und Lorca beschließt, sie will in keinem Fall weg von der Mutter, sie umzustimmen, indem sie ihr ein irakisches Fischrezept kocht, das die Mutter, sehr gute Köchin ist die und hat schon 1000 Rezepte ausprobiert, selbst noch nicht gefunden hat.
Wow, das klingt aber alles sehr pathetisch. Mhm. Ist das Buch so pathetisch?
Also wenn man davon erzählt, in jedem Fall, klar, wenn ich die Geschichte erzähle, dann trieft es. Aber wenn man es liest, dann nicht. Ich kann es nur einfach nicht so wiedergeben, wie es die Autorin geschrieben hat. Die Geschichte wird im Buch noch viel, viel größer, nämlich dann, wenn wir erfahren, warum die Mutter so ist, wie sie ist. Da steckt natürlich auch ein Leben dahinter. Oder wo Lorca das Rezept für die Freiheit finden möchte. Die Freiheit, von ihrer Mutter loszukommen und nicht ins Internat zu müssen und so weiter. Nämlich bei der schönen, aber traurigen Victoria in New York, wo die Mutter und die Tochter, Lorca und ihre Mutter Nancy, hingezogen sind nach der Scheidung und dann bei der Schwester der Mutter wohnen. Sie sind in New York, und Victoria ist eine irakische Einwanderin. Sie ist ein Mensch ohne Heimat, eine Mutter ohne Tochter. Vor 40 Jahren gab sie ihr Baby weg. Nicht irgendwie, weil sie zu arm war oder so, was man jetzt so denken könnte, sind aus dem Irak in die USA gekommen, wollen klein anfangen. Nein, aus Eifersucht und Egoismus, denn sie wollte ihren Mann nur für sich. Sie waren in der Fremde, sie waren allein, und sie wollte diesen Menschen mit niemandem teilen. Das bereut sie viele Jahre später. Und all das ist sehr tragisch, aber dann auch wieder nicht. Denn Jessica Soffer erzählt mit einer so bildhaften Gedankensprache, ich muss schon wieder schlucken, ich bin total fertig mit den Nerven, dass ich unzählige Notizen machen musste. Ich habe 1000 Zettel beschrieben. Sie beschreibt zum Beispiel eine Kindheitserinnerung an die Streitigkeiten der Eltern mit den einfachen Worten: Ich kann mich daran erinnern, wie ihre Stimmen kratzig und müde wurden. Den Verlust von etwas oder jemandem, einem geliebten Menschen, beschreibt sie so, auch ganz kurz und knapp: Das, was uns fehlte, war ständig bei uns. Und sie erkennt das Wesentliche und bringt es so rührend auf den Punkt, ohne großartige Schachteleien, dass ich selbst kurze, einfache Sätze mehrmals lesen wollte, aber das gar nicht musste, weil Sofa, und das ist ein Merkmal in ihrer Schreibart, zu Wiederholung neigt an den richtigen Stellen. Also sie wiederholt immer mehr Schmerz, mehr Schmerz, mehr Schmerz oder komm her, komm her, komm her. Also so wichtige Sätze wiederholt sie, finde ich gut. Also sie kennt uns sehr gut, die Sofa, uns Menschen, sie hat uns gut beobachtet. Wir wollen immer etwas haben und im gleichen Moment dann doch lieber nicht, ist zu gefährlich oder komisch. Wir sind etwas und im gleichen Moment sind wir dann doch nichts, weil wir an uns zweifeln. Und Lorca muss eben herausfinden, wer sie ist. Auch ihre Mutter muss herausfinden, wer sie ist. Und Victoria muss herausfinden, wer sie war. Sie ist schon alt, ihr Mann ist tot. Und die Erkenntnis ist sehr simpel und die schmerzt immer wieder aufs Neue. Wir können nicht weglaufen vor dem, was wir sind, auch wenn wir noch nicht wissen, was wir sind. Kein Blutkringel in der Wanne, kein Wegschmeißen von Erinnerungsstücken, kein seltenes Fischgericht wird uns davon befreien, zu erfahren, wer wir sind und auch nicht vor der reinen Existenz unserer selbst. Es ist ein betörendes Debüt, ja, ich empfehle es eindringlich und ich könnte schon wieder fast losheulen.
Morgen vielleicht heißt das Buch und mein Rat an dich, morgen vielleicht zu weinen, morgen vielleicht von Jessica Soffa, aus dem Englischen übersetzt von Anna-Christine Kramer, ist erschienen beim Verlag Kein und Aber, hat 384 Seiten und kostet 19,99 €.
Radio 1, die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Ja, schönen Abend.
Habe ich die Nachrichten eigentlich gerade richtig verstanden? Das Beispiel Uli Hoeneß macht Schule. Während der ganzen Sendung rufen ihr Hörerinnen und Hörer an, um sich selbst anzuzeigen. Sie hätten zu viele ungelesene Bücher. Und morgen früh bekommen zuerst die Lufthansa-Mitarbeiter 2 Stunden Zeit, um diese ungelesenen Bücher zu lesen. Das ist richtig?
Ja, du hast das vollkommen richtig verstanden, Thomas.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Was für ein Leben. 1909 vom Vater wegen unordentlichen Lebens enterbt, heiratet der aus Schlesien stammende Franz Jung eine Tänzerin. Als sich die Ehe als Hölle herausstellt, meldet er sich bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges als Freiwilliger, desertiert aber innerhalb kürzester Zeit. In Berlin avanciert er zu einem der wichtigsten Autoren des Expressionismus. 1918 nimmt er an der Novemberrevolution teil. 1921 geht er nach Russland, 1923 kehrt er enttäuscht zurück. So lässt sich entlang der großen gesellschaftlichen Umbrüche und Projekte Franz Jungs Biografie weitererzählen. Die Schriftstellerin Annette Gröschner hat Der Weg nach unten, das Erinnerungsbuch des vor genau 50 Jahren verstorbenen Franz Jung, gelesen und ist jetzt zu Gast bei den Literaturagenten.
Guten Abend, Annette.
Hallo.
Sag mal, liest sich denn diese Autobiografie von Franz Jung auch tatsächlich wie ein Roman? Denn das hat ja stark romanhafte Züge, was wir da gerade gehört haben.
Es liest sich wie ein Roman und auch wieder nicht, weil in einem Roman hätte man wahrscheinlich bestimmte Sachen weggelassen, weil sie sozusagen nicht zur Figur passen würden, weil es zu viel ist. Da würde man sagen, das glaubt einem keiner. Und das hat er eben alles, also sein Leben war aber so vielfältig, das ist eigentlich mehr als ein Roman.
Was würde einem keiner glauben? Zum Beispiel die Geschichte, dass er tatsächlich mal ein Schiff entführt hat?
Ja, es gibt halt so den Mythos Franz Jung und dann gibt es den Typus Franz Jung. Wir können ja noch drauf kommen, aber der Mythos Franz Jung ist natürlich immer mit diesem Schiffsentführer verbunden. Das war halt die Geschichte, dass er als Mitbegründer der KAPD, also der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands, die 1920 gegründet wurde, unbedingt mit Teil der dritten Internationale sein wollte und wollte unbedingt nach Russland zu Lenin. Und es wurde dann beschlossen, dass ein Schiff entführt wird und da war er eben mit Schiffsentführer. Und
er wollte mit dem Schiff nach Moskau fahren?
Er wollte mit dem Schiff nach Russland fahren, ja. Und das hat er auch gemacht, zusammen mit dem Matrosen Knüfken, der eigentlich eher derjenige war, der das dann auch geschafft hat, weil Jung hatte ja eigentlich gar keine Ahnung von Schiffen. Ja. Der hat zwar mal für eine Wirtschaftskorrespondenz gearbeitet, die auch mit Schiffen zu tun hatte, aber ich glaube nicht, dass er vorher schon mal groß auf dem Schiff gewesen war. Und er ist dann sozusagen zu Lenin gefahren und die wollten ihm auch dieses Schiff schenken, er wollte es aber gar nicht haben. Und es gibt ja dieses berühmte Buch der linke Radikalismus, eine Kinderkrankheit des Kommunismus von Lenin, und es gibt halt diesen Mythos, dass er das geschrieben hat, nachdem Franz Jung bei ihm gewesen ist.
Wenn man das allerdings hört, was der alles gemacht hat, wo der dabei gewesen ist, wirklich am Pulsschlag des 20. Jahrhunderts, ja, dann denkt man sich, das muss ein sehr energetischer Mensch gewesen sein. Merkt man dieses Energetische auch in der Art und Weise, wie er schreibt?
Ja, das merkt man eigentlich in allen seinen Texten. Die meisten der Texte sind heute vergessen. Es gibt ja diese wunderbare 12-bändige Gesamtausgabe, die seit 1981 im Nautilus Verlag erschienen ist, wo wirklich alles drin ist und wo auch diese Biografie nochmal zusammengefasst worden ist. Aber die meisten Texte sind immer Texte, die für die Zeit wichtig waren, die sozusagen ihr Echo nicht bis in die Gegenwart gefunden haben. Obwohl man, wenn man sie liest, also ich habe jetzt zum Beispiel nochmal das Trottelbuch gelesen, das ist das erste Buch, was er geschrieben hat, 1912, dann merkt man, da ist alles drin, was für uns so eine moderne Erzählweise ist. Ja, das sind Hauptsätze, da werden Sätze aneinandergereiht, das hat eine Geschwindigkeit dadurch, ne? Und da steckt so ganz vieles drin, was in den 20er Jahren dann quasi eine Zeit lang ein Mainstream wurde und was er so schon angelegt hat. Aber immer wenn es nach einem oder zwei Büchern war, ihm das dann zu langweilig und er hat wieder was Neues angefangen und sein Name blieb gar nicht hängen und den Ruhm haben dann später andere bekommen. Ja.
Andere, mit denen er ja auch, er war ja quasi mit der gesamten literarischen Prominenz seiner Zeit per Du. Er kannte ja wirklich alle. Ja. Man könnte ja auch denken, er sei der Impulsgeber für all diese Bewegungen gewesen. Dadaismus, Expressionismus und so weiter.
War er zum Teil auch Impulsgeber, aber er hatte halt diese Gabe, dass er sich auch mit jedem auch wieder verstritten hat nach einer Weile und dann war das wieder vorbei mit dem Miteinander und er war schon wieder ganz woanders. Ne?
Zu jeder Autobiografie gehört ja idealerweise auch eine Biografie. Also diese Autobiografie liest sich sehr spannend. Es liest sich tatsächlich wie ein Panorama des 20. Jahrhunderts. Er war überall da, wo es entscheidend gewesen ist.
Aber er beschreibt ihm auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, immer dieses Scheitern. Ne? Und er ist da jemand, der auch niemanden in Schutz nimmt und zu allerletzt sich selbst. Ne? Also er hat auch so eine ungeheure Kritik gegenüber sich selbst und gegenüber seinem eigenen Scheitern. Ne?
Deswegen wahrscheinlich auch dieser Titel. Ja, ich meine, für die Autobiografie ist das ja ein sehr negativer Titel, der Weg nach unten.
Also ich selber finde ja diesen anderen Titel, ich glaube, eine Ausgabe hieß auch so Torpedokäfer als Bild ganz schön. Also dieser Käfer, der immer wieder gegen die Wand rennt und dann hat er sich den Kopf eingeschlagen und dann macht das aber immer noch mal und immer noch mal.
Nichtsdestotrotz die Frage nach, gibt es sozusagen neben dieser umfassenden Darstellung von Franz Jung seines eigenen Lebens, gibt es auch noch eine Biografie?
Es gibt eine kongeniale Biografie über Franz Jung, die ist von Fritz Mirau, 1998 auch bei Nautilus erschienen. Und Fritz Mirau hat mit seiner Frau zusammen seit 1958 das Leben von Franz Jung und das Werk von Franz Jung erforscht. Ja. In der DDR, was ziemlich schwierig war, weil Franz Jung war eine persona non grata, eben weil er Anarchist war und weil er eben genau all das verkörperte, was die Form des deutschen Kommunismus oder das, was die DDR halt sich vorstellte, genau das wollte man nicht haben. Ne? Also jemand, der frei denkt, jemand, der anarchisch ist, jemand, der auch sein Scheitern eingestehen kann, jemand, der als einer der wenigen Autoren auch in der Sowjetunion gearbeitet hat und schon 1923 gesehen hat, dass es so nicht geht. Ne? Vor so einem hatte man natürlich auch Angst. Ja? Und Claire Jung hat aber, Peter Jung hat sie mal das Urgroupie genannt, die hat eben alles von Franz Jung gesammelt und hatte so ein eigenes Archiv zu Hause. Und Sieglinde und Fritz Mirau haben zusammen mit Leuten, die aus West-Berlin immer dazugekommen sind, dann auch so eine Aufstellung des Archivs gemacht, weil man immer Angst haben musste, dass die Staatssicherheit da was von klaut und wegnimmt und verschwinden lässt. Und da haben sie natürlich einen sehr großen Einblick bekommen. Und Fritz Mirau hat dann in den 90er Jahren diese Biografie geschrieben, die also unheimlich informationsgesättigt war. Und vor allen Dingen hat er Franz Jung noch mal gegen den Strich gelesen. Ne? Als ein Typus, der eben immer auf sein Verschwinden aus war. Ne? Also er hat das so mit Nietzsche beschrieben, irgendwann der Lastenträger, der unter seiner Last verschwindet. Und dieses Bild benutzt Mirau, um Franz Jung zu beschreiben. Ja? Also er beschreibt quasi alle die Sachen, die nichts mit dem Mythos zu tun haben. Da interessiert die Schiffsentführung nicht mehr.
Letzte Frage. Wenn Sie das in kurz formulieren sollten, warum soll man Franz Jung heute im Jahr seines 50. Todestages wiederlesen?
Ich glaube, was wichtig ist, ist dieses Unbedingte dieser Literatur. Ne? Also das gegen diese jede Gefälligkeit. Ne? Und ich glaube, wir haben natürlich heute auch sehr viele gefällige Bücher, die so für so einen Markt gemacht werden. Um mal zu gucken, wie jemanden das überhaupt nicht interessiert, finde ich immer noch wahnsinnig spannend. Ja.
Vielen Dank.
Annette Gröschner über Der Weg nach unten, Aufzeichnung aus einer großen Zeit von Franz Jung, erschienen bei der Edition Nautilus, hat 444 Seiten, kostet 18 Euro, ist eine Neuauflage. Erstmals erschien das Buch 1961. Genau, Pflichtlektüre.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Als wir ursprünglich im Rahmen dieser Sendung darüber nachgedacht haben, wie man Literatur in den Stadtraum bringen konnte, da kamen wir zuerst auf die Idee, Gedichte und Gedichtzeilen in Bäume reinzuschnitzen. Das haben wir dann doch lieber sein gelassen und uns für die Rubrik Ausgesetzt entschieden. In der Rubrik Ausgesetzt machen wir Folgendes. Im Haifischbecken des Zoos, auf der Spitze des Fernsehturms und in den Bars entlang der Sonntagsstraße und in anderen mehr oder weniger gewöhnlichen Orten legen wir Bücher ab, die gefunden werden wollen. In dieser Woche den Roman von Joachim Bessing mit dem Titel Untitled. Das Cover sieht übrigens aus wie ein Baumstamm, in den der Name des Autors und der Titel hineingeschnitzt sind. Und wir haben jetzt eine glücklichere Finderin in der Leitung. Wer ist bitte da?
Ute. Ute Terl.
Hallo Ute.
Hallo Ute. Es gibt eine Parole, die in dem Buch eingetragen ist. Nennen Sie du uns bitte.
Der Keim des Kusses.
Ja, wem?
Nee, des ersten Kusses.
Wem gefiele nicht eine Philosophie, deren Keim ein erster Kuss ist? Dieses Zitat von Novalis. Dieses Zitat von Novalis steht dem Buch voran.
Ute, wo haben Sie das Buch denn gefunden und wie dramatisch war es?
Nicht so dramatisch. Ich war beim Einkaufen und ich wollte meine Sachen zusammenpacken und beim Einpacktisch, da stand es. Und da habe ich den Aufkleber gesehen. Ich so,
Wo haben Sie denn
eingekauft? Bei Kaufland in der Bechemer Straße.
Sie
es gibt auch noch ganz viele andere Kaufhallen, in denen man einkaufen kann. Ganz viele andere, Aldi, Lidl, alles und so weiter.
Ich glaube, das ist 80er Jahre. Der Roman handelt von einem Modejournalisten, der auf einer Party eine Frau kennenlernt, eine Philosophin. Sie gehen zusammen auf die Toilette. Er schmiert ihr Zahnpasta ins Gesicht und leckt diese Zahnpasta ab. So beginnt die Liebesgeschichte, die dieser Roman erzählt. Das Paar hat unter anderem das Problem, dass sie verheiratet ist und er eine Affinität zu chemischen Drogen. Aber der Moment, in dem die beiden sich kennenlernen, der lässt unser Herz als Literaturliebhaber höher schlagen. Sie sind auf einer Party, ihm ist langweilig und er geht zum Bücherregal, um zu sehen, was für Bücher der Gastgeber hat. Und da trifft er diese Frau. Machen Sie das auch manchmal, wenn Ihnen langweilig ist, auf Partys gucken, was der Gastgeber so für Bücher hat?
Ab und zu schon, ja.
Und Sie
kann man machen. Eher seltener Bücher sind selten da, muss ich sagen. Ich lese zwar ganz gerne, aber die anderen nicht so.
Aber drehen wir es andersrum. Wäre ich bei Ihnen auf einer Party, was würde ich denn bei Ihnen im Bücherregal so finden, unter anderem?
Da wir leider umgebaut haben, sind die Bücher alle im Schrank und Sie würden sie leider nicht sehen. Außer Sie machen die Schränke auf.
Nein, das würde ich natürlich
glaube,
nie wagen. Ich
glaube, da sind Sie zu gut erzogen.
Nein.
Die Hauptfigur kommt dann ins Schreiben, ins Nachdenken über die Liebe und so weiter und so weiter. Er hat Ihnen eigentlich Literatur schon mal in Liebesdingen geholfen? Also haben Sie einen Mann gefunden, in dem Sie ihm ein besonders tolles Buch geschenkt haben? Oder haben Sie selber mal Liebesgedichte geschrieben, Frau Terl?
Nee, leider gar nicht. Da habe ich nicht so ein Talent zu. Also das würde ich keinem antun wollen. Ich lese lieber, aber so schreiben ist nicht mein Ding.
Welches Buch liegt Ihnen denn momentan besonders am Herzen?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich teilweise auch so Krimi-Romane lese und da habe ich im Moment nicht so einen Favoriten, muss ich sagen.
Lesen Sie
auf der Suche nach dem richtigen Buch.
Lesen Sie kreuz und quer? Also können Sie drei Bücher gleichzeitig lesen oder ist immer nur ein Buch an der Tagesordnung?
Das kommt drauf an. Ich schaffe es auch mal, ein Buch zu Hause zu lesen oder eins im Garten. Wenn wir im Garten sind, eins zu lesen, das klappt manchmal. Je nachdem, wie toll das Buch ist, nehme ich es auch immer mit hin und her. Also, je nachdem.
Na, dann sind wir mal gespannt, wie Ihnen dieses Buch gefällt. Haben Sie schon reingelesen?
Nee, noch nicht. Ich hatte leider nicht die Geduld dazu, weil ich habe im Garten gearbeitet und da habe ich nicht so die Zeit dazu gehabt. Da brauche ich Ruhe zu.
Ja, das sind ja auch die besten Tage, um jetzt mal anzufangen im Garten. Dieser Roman hat wirklich das Zeug dazu, das Buch geschenkt, meiner Meinung nach, unter Liebespaaren zu werden. Es handelt, okay, von dem Leiden, das man hat, wenn man verliebt. Es ist wirklich wunderbar beschrieben, wie man sich lächerlich macht, wenn man verliebt ist. Die Handlung hat eine große Nähe zur Slapstick und gleichzeitig ist der Text cool, ist urban. Jochen Bessing ist ein Popliterat der ersten Stunde, was mir besonders gut gefallen hat, wenn er zum Beispiel beschreibt, wie dieser Verliebte darauf wartet, eine Facebook-Nachricht von seiner Geliebten zu bekommen. Dieses Warten auf das Auftauchen dieser kleinen roten Eins, diese Euphorie in dem Augenblick, wenn diese kleine rote Eins auftaucht, und dann steht da der schöne Satz, diese Euphorie empfindet er, weil dieses Auftauchen wirkt wie ein geflüstertes Ich bin hier.
Bin ich mal gespannt.
Ja, viel Spaß beim Lesen. Viel Spaß. Sie werden nicht nur dieses Buch bekommen, sondern als Gewinnerin erhalten Sie auch unter anderem unser Buch der Woche, den Favoritbuch, Taye Selassie, Dinge geschehen nicht einfach so, und auch das spannende Hörbuch.
Genau, Das Ende der Sterne, okay, wie Big Hick sie kannte, von Peter Heller, das Endzeitdrama, was aber gar kein Endzeitdrama ist. So
okay. Mit,
da könnten Sie denn auch hören, vielleicht bei der Gartenarbeit.
Oh, sehr schön. Sehr schön, das ist auch toll.
Joachim Bessing.
Ach, toll.
Gern geschehen.
Joachim Bessing, Untitled, ist erschienen bei Kiepenheuer & Witsch. 309 Seiten, kosten 19,99 Euro. Der andere heißt der neue Roman des US-amerikanischen Autors David Gutterson. David Gutterson wurde 1995 mit seinem Roman Schnee, der auf Zedern fällt, schlagartig weltberühmt. Dann war es lange still um ihn und im letzten Jahr 2012 gelang ihm eine Art Comeback mit dem Roman Ed King. Derzeit ist Gutterson auf Lesetour in Deutschland, heute Mittag in Berlin. Da hast du ihn getroffen, Lydia. Mhm. Frisch heraus, was ist das für ein Typ?
Der ist total entspannt. Also das lag wahrscheinlich zum einen daran, dass die Lesung im English Theater in seiner eigenen Sprache stattfindet, also auf Englisch. Aber auch daran, dass sie nicht an einem Abend, wie sonst normalerweise so Lesungen verortet sind, sondern morgens stattfand. Und David Gutterson ist ein Morgenmensch, wie er mir erzählte. Im Mai wird er 57 Jahre alt. Er lebt im Nordwesten der USA, in Bainbridge Island nahe Seattle, eine Gegend, die er nie für lange Zeit verlassen hat und die in all seinen Geschichten eine Rolle spielt, beziehungsweise dort spielen seine Geschichten. Er lebt dort dann mit seiner Frau, er hat mittlerweile 5 Kinder und ein paar Hühner, von denen er mir auch stolz berichtet. Die essen aber nur die Eier von diesen Hühnern, denn selbst Tiere selbst isst er nicht, er ist Vegetarier. Ja, und der andere, im Original The Other, ist eines von 5 Büchern, die er bisher geschrieben hat. Und es ist momentan sein allerliebstes. Das sagt er natürlich grinsend. Es muss jetzt gerade sein Liebstes sein, denn damit ist er auf Lesetour. Sein Humor ist feinfühlig und bisweilen sarkastisch, aber niemals irreführend. Ich finde es ein netter Typ.
Und ein Bestseller-Autor.
Ja.
Worum geht's in Der Andere?
Es geht um die Freunde Neil Countryman und John William Barry. Sie lernen sich bei einem 800-Meter-Lauf kennen und kämpfen um den vorletzten Platz. sie sind sich sofort sympathisch, trotz einiger Unterschiede. Also der größte Unterschied ist wohl, dass Neil einer Schreinerfamilie entstammt, sehr ehrgeizig und geradlinig ist und John William aus einem reichen Umfeld kommt und das Leben mit einer gewissen Leichtigkeit genießt. Denn er hat Geld und muss nicht so viel nachdenken bei bestimmten Dingen. Die beiden werden also Freunde und als sie die Schule beenden, wagen sie ein freundschaftliches Experiment. Sie gehen für 2 Wochen in den Wald, sie wollen da so ein bisschen Überleben üben, mit der Natur eins sein. Und die Natur wird übrigens in diesem Buch sehr oft und an vielen Stellen detailliert und ausschweifend beschrieben. Und während Neil nach den 2 Wochen dann seinen geradlinigen Werdegang verfolgt, Studium, Haus und Ehe, zieht es John William tatsächlich zurück in den Wald. Er will dort bleiben, isoliert, versteckt vor allem anderen, frei von Konsum und sämtlichen Lastern, die unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation mit sich bringt. Der Neil hält das anfänglich für eine totale Schnapsidee, dann irgendwie für eine Phase und viel später, nach Jahren, beschleicht ihn die Angst, dass John William den Verstand verloren haben könnte, denn er bleibt wirklich 7 Jahre im Wald, bis er stirbt. Und beim Entwickeln dieser Geschichte war die Figur des John William eine besondere Herausforderung für David Gutterson. Neil ist der Ich-Erzähler, in dessen Kopf steckte der Autor. Er ist ihm also sehr nah. Er wurde auch Lehrer, Neil, und Gutterson ist auch Lehrer. Und John William aber ist weit weg. Der ist auf einer anderen Ebene. Ein Charakter, den er erst finden und verstehen musste.
No, I think I had to look more challenged by the character of John William. First of all, Neil is the narrator, so in a way I'm with him at every moment. He's speaking in my head. He's telling the story. He's always there. John William is the subject. He's removed. He's separate. He's distant. And so, like Neil, as the author, I'm in the position of trying to understand this mysterious person who is so eccentric and odd. John William was a more difficult character for me to work with than Neil.
Okay, dieser John William, das ist so eine Art Eremit, der in den Wald geht. Das klingt für mich so ein bisschen, als wenn der in extremster Form diesen amerikanischen Traum auslegt. Der macht einfach, was er will. Und auf der anderen Seite dieser Neil, der natürlich die Verantwortung für seinen Freund empfindet. Ja, ich stelle mir vor, der durchlebt das alles und fragt, wenn er am Ende tot ist, dass er das Gefühl hat, die Verantwortung für ihn zu übernehmen.
Auf den Punkt getroffen. Also diese Frage, warum macht er das? Und welche Rolle spielt Neil bei dieser Entscheidung seines Freundes? Die hat mich während des Lesens beschäftigt und auch lange Zeit danach, denn so viel kann ich versprechen, dieses Buch bleibt im Kopf hängen. Der amerikanische Traum findet darin schon statt, also ansatzweise die Motive, alles zu schaffen, alles machen zu können, sich freizuschaufeln, sich hochzuarbeiten, finden sich natürlich auch in dieser besonderen Freundschaft. Diese Freundschaft wird aber auch irgendwann zur Last, zur Gewissensfrage, zur Selbstaufgabe und dann, finde ich, ist es kein Traum mehr. Also man könnte natürlich sagen, John William will im Wald leben, also soll er im Wald leben, aber du hast es richtig gesagt, der Neil übernimmt Verantwortung für seinen Freund. Beide Lebenswege sind sehr extrem. Auf der einen Seite ist da eben der Neil, der sich den gesellschaftlichen Vorgaben fügt, der macht, was von ihm erwartet wird, und John William besetzt das andere Extrem. Er löst sich los, schwört allem ab, das mit einem normalen Leben in Verbindung gebracht wird, und beides empfinde ich, wie schon gesagt, nicht als Traumerfüllung, sondern als Qual. Ich persönlich als Leser vermisse das dazwischen, die Farbmischungen, die Kompromisse im Leben, den Wankelmut, die Verlockungen. Für Gutterson war klar, dass es das in dieser Geschichte nicht geben kann, um drastisch aufzuweisen, dass mit uns allen irgendwas nicht stimmt. Mit denen, die sich nach totaler Ordnung sehen, aber auch mit denen, die von einem radikalen Ausbruch träumen. Wer sind wir? Wo wollen wir hin? Darum geht es. Wie findet man seine eigene Identität und auch seinen Lebensrhythmus?
The question then is, well, what are the other possibilities? What might be between those two poles? And I think often people feel an affinity for John Williams' point of view. They also have a critique. They're also maybe angry. They also feel that modern life is flawed, and they don't want to entirely sort of just participate. They don't want to. And the way they view it is, well, it's becoming conventional. That's the problem. If I settle down, if I get a 9-to-5 job Monday through Friday and I have kids and a house and a job, then somehow something's wrong with my life. So I need to find another lifestyle. I need to find something where I can express this dissatisfaction that I have with ordinary existence. And you see people doing this in all kinds of ways.
Ja, und dann gibt es eben doch die Verbindung zwischen den beiden Polen, zwischen den beiden Extremen. Neil fährt regelmäßig raus zu John William in den Wald. Er hilft ihm sogar bei diversen Arbeiten, zum Beispiel beim Ausbau, in Anführungszeichen beim Zerhacken eines Felsens, um darin eine Höhle reinzuschlagen in diesen Felsen. Er bringt ihm Nahrungsmittel, er kifft mit ihm, besieht sich dann die Sterne mit ihm, und er sieht einfach nach ihm, und er lässt ihn natürlich auch wissen, dass er das irgendwie nicht versteht, was John William da durchzieht, aber er verhindert es auch nicht. Und erst viele Jahre später, John William ist längst im Wald gestorben, Neil hat schon längst seine Lehrerkarriere und ja, ist halt einfach älter geworden, da setzt er sich offensiv damit auseinander, was damals überhaupt passiert ist, wer sein Freund war. Er befragt zum Beispiel dessen Vater und schreibt ein Buch über ihn, was wir übrigens in den Händen halten, so viel sei auch schon verraten. Und im Raum bleibt aber die Frage, hätte er den Tod verhindern können, wenn er mehr Verantwortung für seinen Freund übernommen hätte? Und ich sage ja, denn jeder Mensch ist für den anderen mitverantwortlich, und David Gutterson teilt diese Auffassung. Wer sich selbst glücklich macht, kann auch andere glücklich machen. Das sei unsere Aufgabe. Ob John William glücklich war, das vermag ich nicht zu sagen.
I feel an affinity for that idea, that human beings are responsible for each other. And that part of the potential meaning or fulfillment in life is to see all living beings, human and otherwise, all want the same thing. Everybody wants to be happy. And nobody wants to suffer. I think that we have a duty to ourselves for our own happiness and a duty to others to do nothing that causes other people to suffer. And if we can, to do things that help people to gain greater happiness.
Ein großer Roman über Verantwortung, über Anpassung und Aussteigen. Der andere von David Gutterson, aus dem Englischen übersetzt von Georg Deggerich, erschien bei Hoffmann und Campe. Der Roman hat 349 Seiten und kostet 22,99 Euro oder nichts, wenn Sie jetzt Glück haben und durchkommen unter 0331 70 99 111 können Sie den Roman gewinnen.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Pflichttermin Nummer 1. Morgen um 16.40 Uhr hier im Radio 1 Programm stellen wir die Radio 1 Bücherliste vor mit einem Studiogast. Kurt von Hammerstein, Buchhändler bei Hund Hammer Stein, Buchhandlung in der Alten Schönhauser Straße. Er wird uns einen Roman von Viktor Pelevin, Tolstois Albtraum, vorstellen und über die Bücherliste sprechen, die in dieser Woche angeführt wird von Florian Illes mit seinem historischen Sachbuch 1913. Neu auf dieser Liste ist auf Platz 4 der erwähnte Roman von Viktor Pelevin, Tolstois Traum. Und ein Roman, den wir hier auch in der Sendung schon vorgestellt haben, liegt auf Platz 7, ein Hologramm für den König von Dave Eggers.
Ja, und der nächste Termin findet am Mittwoch, den 24. April statt, um 20 Uhr in der Cocktailbar The Liberate in der kleinen Präsidentenstraße 4. Dazu muss ich eine Frage stellen. Wissen Sie, was ein Pickup-Artist ist? Weißt du, was ein Pickup-Artist ist?
Jemand, der sich immer mit nach Hause nehmen lässt.
Eher einer, der es gekonnt anstellt, jemanden mit nach Hause zu nehmen. Das sind Aufreißer. Das ist eine Szene, die es schon seit ein paar Jahren gibt. Sie tun es professionell. Sie nennen sich PUA und sie formieren sich in Clubs und Foren und tatsächlich sprechen inzwischen auch immer mehr Pickup-Artists über ihre Aufreißmaschen. Und die Autorin Clarice Thorne hat sich in dieser Szene in den Staaten, in den USA bewegt, hat sich mit denen unterhalten und noch ganz andere Dinge mit denen gemacht. Und das ist jetzt in einem Buch erschienen, in den Staaten schon vor einer Weile. Und jetzt Mitte Mai erscheint Fiese Kerle unterwegs mit Aufreißern. Ein hautnahes Experiment wird dann bei Eden Books erscheinen. Die Buchpremiere also am Mittwoch, am 24.04. um 20 Uhr in The Liberate. Und ich kann dazu sagen, es wird ein Special Guest zugegen sein, der ja aus der Szene berichten wird. Heißt. Ja?
Im Jahr 1972 ist der in Köln gebürtige Schriftsteller Jürgen Becker nach Amerika gereist. Er hatte eine kleine Fotokamera dabei und hatte sich als Projekt ausgedacht, in New York den Broadway rauf und runter zu laufen und an jeder Straßenecke ein Foto zu machen. Das wäre eine einzigartige Dokumentation von New York gewesen, die damals 1972 hätte erscheinen können. Doch der Verlag von Jürgen Becker, der Surkamp Verlag, sagte, das Projekt veröffentlichen sie nicht, denn zu der Zeit galt, bemerkenswerterweise, Fotografie in Deutschland noch nicht als besondere Kunst. 40 Jahre später hat der Sohn von Jürgen Becker in seinem Verlag, dem Sprungturm Verlag, den Band New York 1972 veröffentlicht. Vorgestern fand die Vernissage einer Ausstellung dieser wirklich einzigartigen, bemerkenswerten Fotografien von Jürgen Becker aus dem New York der 1970er Jahre statt. New York 1972. Sie brauchen sich gar kein Datum merken, zu dem Sie hingehen müssen, denn die Bilder hängen im Café der Autorenbuchhandlung am Else-Uri-Bogen. Also gehen Sie einfach hin. Von 10 bis 18 Uhr sind die Bilder täglich zu sehen.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Und damit sind wir ans Ende unserer kleinen Büchersendung gekommen. Und ich würde das Stichwort geben, Schluss mit Schluss. Wir sagen es mit den letzten Worten aus Joachim Bessings Roman Untitled.
Ich bin ein Poet der Stille und der Einsamkeit. Mein Glück sieht sich im leeren Wunsch bereits erfüllt. Und sie lacht und wir umarmen uns. Ich bin so froh, dass du dich gefunden hast, sagt sie. Ja, sage ich, in dir.
Das waren die Literaturagenten an diesem Sonntag. Gute Nacht und so.
Bis bald.
Ah.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.